lehne alles ab, was uns ans Dritte Reich erinnert.
Ohne Haare, breit gebaut, rechte Meinung.
Ich denke schon, dass wir ein Problem damit haben und dass wir auch dagegen vorgehen müssen.
LAP. Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus Erfurt.
Herzlich willkommen bei Radio Frei, der Sendung LAP. Dahinter steht Lokaler Aktionsplan gegen Rechts in Erfurt. Und dahinter stehen Menschen, die sich in Erfurt engagieren für Vielfalt, für Demokratie, deren Projekte und deren Ideen. Mein Name ist Christine und mit mir im Studio steht...
Das bin ich, Asmus.
Sehr schön, wir sind heute zusammen hier und das hat auch den Grund, dass du maßgeblich die Inhalte für die nächsten 60 Minuten vorbereitet hast zum großen Thema Fake News, Falschnachrichten.
Ja, ist ja immer relativ oft in den Nachrichten, kann man jetzt Russland, Israel-Konflikt, alles mögliche Themen, kann man ja immer wieder Fake News im Internet lesen und da habe ich mir gedacht, damit kann man sich mal beschäftigen. Da habe ich ein Interview geführt und ich war bei einer Ausstellungseröffnung.
Das alles hören wir in der kommenden Stunde. Das Interview hast du, Asmus, geführt mit Sebastian Haag. Er ist freier Journalist und Historiker. Ihr habt gesprochen über das Thema Fake News, Falschnachrichten, was sich dahinter eigentlich verbirgt und was vielleicht auch der Unterschied ist zwischen Fake News und einer einfachen Lüge, aber auch der Frage, wo sie auftauchen, zu welchen Themen es Falschnachrichten gibt und welche Ziele Menschen eigentlich damit verfolgen, wenn sie Falschnachrichten verbreiten. Das ist der erste Block. Und dann, richtig gesagt, du warst bei einer Ausstellungseröffnung. Nimm uns schon mal kurz mit, was für eine Ausstellung und wo.
Also passend Thema Fake News und ist gar nicht mal so weit von uns entfernt, bei den Naturfreunden.
In der Johannesstraße?
Genaue Adresse habe ich hier, das ist die Johannesstraße 127. Also wenn man von uns rausgeht aus der Tür, wenn man entspannt geht, ist man so in 3 bis 4 Minuten da, würde ich sagen. Wenn man am Wochenende noch mal ein bisschen langsam unterwegs ist, können es auch 5 Minuten sein. Also es ist rein vom Weg ist das von hier aus gesehen nicht lange. Und da war ich mal dabei, das war am... jetzt vergangenen Freitag, also ich war für Radio Frei an meinem freien Tag unterwegs.
Und am Feiertag, am 3. Oktober, denn da wurde diese Ausstellung eröffnet.
Und da war ich mal, habe mit ein paar Leuten gesprochen, auch mit jemandem, der dann auch noch Workshops nebenbei mit organisiert, der so ein bisschen die Ausstellung erklärt und dann auch noch ein bisschen Hintergrundinfos geben konnte. Da habe ich so ein bisschen mal rumgefragt.
Du warst mit dem Aufnahmegerät vor Ort, hast uns Töne mitgebracht und eine Einschätzung dazu, wie kann ich mir diese Ausstellung zum Thema Fake News eigentlich vorstellen, für wen ist sie gedacht, wann kann ich sie besuchen, all das erfahrt ihr heute hier in der Sendung. Daneben gibt es natürlich auch Musik und auch die Musikrubrik Coole Cover, da hast du einen Song mitgebracht. Asmus. Also ein volles Programm. Ich freue mich drauf. Und zum Einstieg hören wir Musik, die ich gehört habe in der Sendung Muckefuck hier bei Radio Frei im September von der amerikanischen Band Die Spitz. Und der Song heißt Voir Dire.
Thank you.
Desinformationen können gesellschaftliche Gräben vertiefen und auch von relevanten Themen ablenken. Das hat Nele Hansen gesagt. Sie ist Professorin für Medienmanagement an der IU, an der International Hochschule in Erfurt hier. Gegenüber MDR Aktuell hat Nele Hansen das gesagt. Und es ging in diesem Artikel um das Thema Fake News, um Falschinformationen, denn die hätten das Potenzial, dass Menschen nicht mehr richtig einschätzen können, was wahr ist, und dass Menschen nicht mehr in der Lage seien, informierte Entscheidungen zu treffen. Fake News, Falschnachrichten können also eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie sein und werden. Um dieses Thema Fake News geht es in dieser heutigen LAP-Sendung. Und Asmus hat vor einigen Tagen gesprochen mit dem freien Journalisten Sebastian Haag darüber, dass überall Fake News lauern. Und im Gespräch geht es darum, wie wir Lügen von Fakten unterscheiden und warum Medienbildung der Schlüssel ist.
Nicht erst seit dem letzten US-amerikanischen Wahlkampf sind ja Fake News in aller Munde. Auch hier in Deutschland redet man öfter von Falschinformationen und Fake News. Und dazu haben wir uns einen Experten auf dem Thema rangeholt für ein Interview. Sebastian Haag, freier Journalist und Historiker hier in Thüringen. Erstmal Ihnen einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man den Begriff so ein bisschen zusammen was fassen will, was könnte man denn so ganz grob gesagt unter Fake News verstehen? Wenn man es jetzt den Leuten auf der Straße so in ein paar Sätzen erklären müsste, was könnte man darunter verstehen?
Also Fake News sind alle Arten von Falschnachrichten, Falschbehauptungen oder Gerüchten, die eben heutzutage sehr weit verbreitet sind, muss man leider sagen. Die können auf gedrucktem Papier erscheinen, die können aber auch sehr häufig im Internet über soziale Medien verbreitet werden, die können aber auch Mund zu Mund weitergegeben werden in Gesprächen, sonst irgendwo. Die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig und meistens geht es eben darum, dass das, was da behauptet wird, schlicht und ergreifend falsch ist. Manchmal sogar gelogen.
Also muss man jetzt nicht sagen, dass, wie man es ja sagt, seit 2016 mit der ersten Wahl Donald Trump, dass Fake News nicht erst ein Phänomen sind, was erst im Online-Zeitalter wirklich groß geworden sind. Das hat schon davor angefangen.
Nein, Fake News, Falschbehauptungen, Gerüchte gibt es schon Jahrhunderte. Man könnte sogar sagen, solange der Mensch lebt, hat er immer auch mit Fake News zu tun gehabt. Aber die Dimension ist heute eine ganz andere als in früheren Zeiten. Und tatsächlich haben Sie an einem Punkt sehr recht. Mit der Wahl von Donald Trump 2016 haben Fake News natürlich nochmal also eine ganz andere Dimension erreicht, weil sie damit ja im Oval Office sozusagen angekommen sind, also dort, wo der amerikanische Präsident seinen Sitz hat. Und ich glaube, es gibt keinen Politiker weltweit, der sich so sehr als Fake News-Schleuder erwiesen hat in den vergangenen Jahren wie Donald Trump. Und das ist was, was wir tatsächlich so vorher noch nie erlebt haben.
Spricht man eigentlich nur von Fake News, wenn sie erfolgreich geglaubt werden, also wenn quasi der Sender Erfolg hatte damit, jemanden und das Publikum zu täuschen, oder ist allein schon, ich habe eine wissentliche Falschmeldung in den Raum gesetzt, kann man dann schon von Fake News reden?
Nein, ich würde sagen, Fake News sind Fake News völlig unabhängig von ihrem Erfolg. Die Frage, was eine Fake News ist, die ist, das muss man allerdings auch sagen, nicht ganz scharf abgegrenzt. Also es gibt keine allgemeingültige, anerkannte, von allen Seiten festgestellte Definition sozusagen. Da verstehen verschiedene Menschen auch verschiedene Dinge darunter. Aber es geht eben immer wieder um Tatsachenbehauptungen, die falsch sind. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, das zu sagen, wir reden über Tatsachenbehauptungen und angebliche Nachrichten. Das heißt, da redet jemand oder behauptet jemand, etwas sei passiert, das so gar nicht passiert ist. Da behauptet jemand, etwas habe eine Ursache, obwohl das gar nicht die Ursache ist. Es geht bei Fake News und auch bei der kritischen Auseinandersetzung mit Fake News nicht um Meinungen. Es geht nicht darum, jemandem zu sagen, du darfst eine bestimmte Meinung nicht haben. Du darfst nicht finden, dass du eine bestimmte politische Ansicht vertreten darfst, oder es ist dir nicht erlaubt, Kritik an irgendjemandem zu üben oder Zustände nicht gut zu finden. Es geht bei Fake News tatsächlich um Tatsachenbehauptungen. Das Problem ist heutzutage, dass wir inzwischen so weit sind, dass das nicht mehr sauber auseinandergehalten wird und dass Menschen Tatsachenbehauptungen und Meinungen anfangen, durcheinander zu bringen. die aber nichts miteinander zu tun haben. Ich will ein Beispiel machen. Dass der Himmel blau ist, ist keine Meinung. Das ist eine Tatsache. Und wenn jemand hinkommt und sagt, der Himmel ist pink, der Himmel ist aber blau, dann ist das einfach eine Fake News, so eine Meinung. Eben keine Meinung, sondern diese Tatsachenbehauptung.
Und ich meine, wenn man jetzt im journalistischen Tätigkeitsfeld breit sich anguckt, gibt es da irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche Themen, die besonders häufig Gegenstand von Fake News werden? Jetzt reden wir von dem Krieg in der Ukraine oder in Gaza, oder gibt es da noch andere Fälle, wo Fake News wirklich mit einer größeren Häufigkeit auffallen?
Also Sie haben schon zwei ganz wesentliche Punkte gerade angesprochen. Der Krieg in der Ukraine, aber auch der Krieg im Gazastreifen sind Beispiele, Themen, wo immer wieder mit Fake News gearbeitet wird. Im Prinzip würde ich sagen, überall dort, wo Menschen sehr kontroverse Sichtweisen haben, wo es gesellschaftliche Konflikte um Fragen gibt, das sind auch Bereiche, in denen Fake News sehr, sehr, sehr weit verbreitet sind. Ein riesiges Fake News-Thema war Corona oder ist bis heute Corona. Ein riesiges Fake News-Thema ist alles, was mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zu tun hat. Immer dort, wo Menschen versuchen, ihre Positionen in gesellschaftlichen Diskursen gegen andere Menschen zu behaupten und dieser Diskurs eben sehr, sehr, sehr umstritten ist, in solchen Situationen haben wir es häufig damit zu tun, dass Menschen versuchen, ihre Sicht der Dinge, Klammer auf, ihre Meinung, Klammer zu, dadurch zu unterlegen und zu untermauern, dass sie eben Fake News verbreiten. Manchmal passiert es tatsächlich wissentlich, auch übrigens staatlich gelenkt, von staatlichen Akteuren gelenkt, auch das gibt es immer wieder. Und manchmal werden Fake News aber auch unwissentlich weiter verbreitet. Da muss man, glaube ich, sehr genau im Einzelfall hingucken, was an welcher Stelle vorliegt.
Und wenn ich jetzt mir fragen würde, wie gehen die Leute vor, wenn sie Fake News verbreiten, gehen Sie quasi so vor, dass Sie mir als Leser oder Zuhörer oder jemand, der im Internet zugange ist, versuchen die mir quasi unterschwellig zu sagen, das, was dir die anderen sagen, ist nicht wahr, sondern ich verbreite dir die einzige Wahrheit, oder gibt es da andere Möglichkeiten oder Herangehensweisen, wie Fake News versucht werden zu verbreiten?
Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es auch nicht das eine 0815-Schema, das immer wieder durchgezogen wird. Das geht dabei los, dass tatsächlich objektive, nachprüfbare, empirisch nachweisbare Wahrheiten versucht werden zu relativieren oder in Zweifel zu ziehen. Das geht dahin, dass, und das ist inzwischen ja auch relativ weit bekannt, richtige Propagandamaschinerien angeworfen werden, wo Menschen an irgendwelchen Computern in irgendwelchen dunklen Räumen sitzen und sich gezielt Falschinformationen ausdenken und die dann über die sozialen Netzwerke verbreiten. Das geht los, dass man unter die Texte von seriösen Medien, seriösen Journalisten in den Kommentarfunktionen, entweder bei Social Media oder auch auf deren eigenen Portalen, anfängt, irgendwelche Fake News, irgendwelchen Quatsch drunter zu posten und damit dann die Aussage des seriös recherchierten, darüber stehenden Textes in Zweifel zu ziehen. Das geht los, dass man bestimmte Nachrichtenkerne, die wahr sind, die auch nachprüfbar wahr sind, anfängt auszuschmücken, zu übertreiben oder aber auch zu relativieren, dass man Dinge weglässt. Da gibt es eine wahnsinnig große Bandbreite und das Internet, wenn wir über KI reden, setzt da immer noch mal eins oben drauf und da werden Dinge möglich, die man vor 3 Jahren, vor 5 Jahren und erst recht vor 10 Jahren niemals für möglich gehalten hätte.
Und also ist jetzt nicht allein die reine falsche Behauptung für Fake News erkennbar, sondern einfach, ich könnte auch einen bestimmten empirisch richtigen Fakt oder einen Bild, was nicht bearbeitet worden ist, irgendwo hochladen und dazu einen Text schreiben, aber den Kontext entweder weglassen oder falsch darstellen. Ist das schon eine Form von Fake News aus Ihrer Sicht?
Sie haben da genau eine Sache beschrieben, die immer wieder passiert. Und ja, das wäre eine Fake News. Was wir immer wieder sehen, ist zum Beispiel, dass bestimmte Bilder von Ereignissen, ich mache es ganz plastisch, Bilder aus einem Kriegsgeschehen, die werden einfach immer wieder benutzt. Und dann heißt es mal im Begleittext, das ist jetzt ein Bild aus der Ukraine. Im nächsten Begleittext heißt es jetzt, das ist ein Bild von der russischen Seite der Front. Im übernächsten Begleittext heißt es dann, nee, das ist ein Bild, das eigentlich, aus dem Tschetschenienkrieg stammt. Und da muss man dann sehr, sehr genau erstmal überlegen, wo kommt die dieses Bild wirklich her? Dann haben Sie ein wahres Bild sozusagen, wo ein empirisch nachweisbarer und empirisch überprüfbarer Inhalt sozusagen drauf ist, das aber einfach immer wieder in falsche Kontexte gestellt wird. Und es gibt mehrere Fotografien zum Beispiel, die inzwischen in ganz, ganz vielen Konflikten angeblich gespielt haben, die aber natürlich, das Foto ist nur zu einem Zeitpunkt an einem Ort entstanden, nur dorthin gehört. Und sobald ich es falsch einbette, falsch beschreibe, habe ich natürlich im Prinzip schon eine Fake News vorliegen.
Dann haben wir aber auch das Problem, wenn ich Fake News Verbreitung online, aber auch im Print oder Nachrichtenjournalismus sehe, dass es ja dann gar nicht mehr so wirklich darauf ankommt, hat derjenige, der diese Information weiterverbreitet, die Intention gehabt, einen falschen Ausdruck oder ein falsches Bild zu vermitteln, wenn mir ich schon selbst glaube, das Bild könnte aus der Ukraine oder aus Gaza sein, aber eigentlich ist das irgendwann in den 80er oder 90er entstanden. Ist das nicht ein Problem für die Beschäftigung mit Fake News, wenn man gar nicht mehr genau nachvollziehen kann, ob derjenige, der mir dieses Bild zeigt oder etwas erzählt, ob der überhaupt selbst daran glaubt?
Also einerseits gibt es natürlich einen Unterschied, ob derjenige, der eine Fake News verbreitet, eine Falschnachricht, das aus voller Absicht und in vollem Bewusstsein tut, dass er da gerade eine unwahre Behauptung aufstellt, oder ob das jemand ist, der das vielleicht in gutem Glauben tut und gar nicht selber weiß, dass er da Falschnachrichten verbreitet. Das ist von der Qualität her, überspitzt formuliert, von der kriminellen Energie, die da dahinter steckt, ist das schon nochmal ein Unterschied. Macht er das aus Absicht oder nicht? Aber natürlich ist das ein Problem. Aber da schließt sich jetzt der Kreis, was natürlich die Aufgabe von uns Journalisten ist eben Tatsachenbehauptungen nicht einfach ungeprüft irgendwo rauszuballern oder sie irgendwie in die Welt zu posaunen, sondern sie zu überprüfen und eben zu sagen, ja, wir können gesichert sagen, dieses Bild ist dort und dort entstanden, weil wir kennen den Fotografen, der das gemacht hat und der hat uns das versichert und wir wissen, der ist eine seriöse Quelle. Klammer auf, im Umgang mit Fake News ist die Quelle das erste, das zweite und das drittwichtigste, Klammer zu. Und dann muss ich eben mir immer diese Mühe machen. Und wenn ich mir diese Mühe mache und kann am Ende des Tages trotzdem nicht hundertprozentig sicher sagen, dass dieses Bild aus einem bestimmten Krieg, aus einem bestimmten Kontext stammt, an einem bestimmten Ort aufgenommen worden ist, dann muss ich das natürlich auch deutlich machen. Dann ist es auch meine Aufgabe als Journalist zu sagen, dieses Bild soll stammen von dort und dort, das lässt sich aber nicht unabhängig überprüfen. Und wenn Sie sich angucken, die Kriegsberichterstattung von seriösen Medien, gerade aus dem Gazastreifen, aber eben auch aus der Ukraine, wo es eben auch oft nicht möglich ist, bis an die vorderste Front zu kommen, für Journalisten, dann tun seriöse Medien ja genau auch das. Dann schreiben die dort so einen kleinen Disclaimer, wenn sie das so bezeichnen wollen, unten drunter. Und dann steht dann da, Angaben zum Kriegsverlauf stammen häufig von den Konfliktparteien selbst. Wir konnten sie nicht unabhängig überprüfen. Oder CNN konnte das nicht unabhängig verifizieren. Oder die New York Times oder auch die deutschen Medien. Also das machen ja sehr, sehr viele, die dann eben sagen, okay, wir haben uns bemüht, es so gut wie geht nachzuvollziehen. Aber auch wir können euch keine hundertprozentige Gewissheit geben. Das ist aber der Unterschied im seriösen Journalismus, der das transparent macht und der sagt, lieber Leser, lieber Hörer, lieber Zuschauer, es gibt hier ein Restrisiko. Wir wissen um dieses Restrisiko und möglicherweise kommt dieses Bild eben nicht daher, wo das angegeben worden ist von einer Regierungsstelle oder was auch immer. Und denjenigen, die Fake News verbreiten, die genau diese Transparenz eben vermissen lassen.
Und wenn ich jetzt als Leser, Zuhörer oder einfach mich im normalen tätigen Bereich unterwegs bin, wie kann ich denn als Rezipient von Nachrichten überhaupt noch nachprüfen, ob die Meldung, die mir da vorgelegt wird, von einem seriösen Medium stammt und ob die jetzt auch nicht anfangen, Fake News zu verbreiten? Gibt es da irgendwelche Kniffe, irgendwelche Sachen, die man beachten kann als Leser, um bestimmte Sachen oder bestimmte Seiten schon mal vorherein zu sagen, ja, die erzählen mir sowieso nichts wirklich Sinnvolles. Gibt es da irgendwelche Hinweise, die man so vermitteln könnte?
Also ich habe es gerade schon gesagt, der erste, zweite und dritte wichtigste Punkt ist die Quelle. Quelle, Quelle, Quelle. Das bedeutet, dass ich Informationen, die aus nicht seriösen Quellen kommen, grundsätzlich erstmal skeptisch anfassen sollte. Und wir haben in Deutschland gute Erfahrungen, ich bleibe jetzt mal im Bereich des Journalismus, es gibt auch außerjournalistische oder außerhalb der Medienlandschaft befindliche seriöse Quellen, das will ich auch nicht in Abrede stellen, aber ich bleibe jetzt mal kurz beim Journalismus. Wir haben in Deutschland eine in weiten Teilen sehr professionell arbeitende Medienlandschaft und damit rede ich jetzt, egal ob ich jetzt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rede, also über ARD, ZDF, die dritten Programme, Deutschlandfunk oder ob ich eben über die private Medienlandschaft, zum Beispiel im Zeitungsbereich rede, also die regionalen Tageszeitungen, aber auch die überregionalen Tageszeitungen, das sind einfach seriös arbeitende Quellen. Und wenn ich dann also ich will jetzt keine einzelnen Medien rausgreifen, aber wenn ich eben dort Geschichten sehe, Texte sehe, journalistische Formate sehe, dann kann ich mir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass die dort aufbereiteten Informationen stimmen. Oder es gibt ja auch Dinge, da ist es eben nicht so ganz einfach zu sagen, ist das jetzt wahr oder ist das jetzt falsch, dass die zumindest deutlich machen, dass es dort Restrisiken gibt, dass man möglicherweise bestimmte Darstellungen dann eben nach 2, 3, 4 Tagen nochmal korrigieren muss, weil sich einfach die Faktenlage geändert hat, weil sich eben das geändert hat, was ich über eine Nachricht weiß. Das ist auch übrigens Alltag. Ein anderer Weg, den ich gehen kann, ist einfach mal die Quelle, die Nachrichtenseite zum Beispiel, auf der mir irgendwas angezeigt wird, oder die Pseudonachrichtenseite, einfach mal googeln und dann vielleicht einfach mal mit dem Zusatz Fake News googeln, weil viele der Player, die im Internet unterwegs sind, sind inzwischen so bekannt für Fake News, dass es wiederum eigene journalistische Texte und Auseinandersetzungen damit gibt, dass da eben häufig Fake News verbreitet werden. Und viele der Falschnachrichten und Behauptungen übrigens, die heute so im digitalen Raum unterwegs sind, die sind von Faktencheckern zum Beispiel im öffentlichen rechtlichen Rundfunk, die machen das sehr gut, auch schon aufgegriffen und entlarvt worden. Also auch da kann man einfach mit ein bisschen Google-Recherche auf seriöse Quellen zurückgreifend an Punkte kommen, wo man das relativ gut sieht. Sehr skeptisch wäre ich bei allen Arten von Behauptungen und Darstellungen, die eben in den sozialen Netzwerken einfach so von Lieschen Müller und sonst irgendwas behauptet werden. Da würde ich mir dreimal überlegen, ob ich das glaube.
Dann steht ja bei diesem ganzen Thema das große Wort KI mit im Raum. Hat in den letzten Jahren die KI-Revolution in der Technologie den Stand, wenn es jetzt um Fake News und das Erkennen von Fake News geht, wird das jetzt schon groß genutzt im großen Stile, und wie könnte man jetzt ein bearbeitetes Bild, oder es sind ja auch schon möglich, ganze Dateien, Sprachen, also die eine Person etwas sagen zu lassen oder etwas tun zu lassen in Bildern und in Sprachen, hat das einen großen Einfluss auf das Erkennen von Fake News für Journalisten und nicht nur für den einfachen Mann, der sich zu Hause versucht zu informieren?
Also der Einfluss von KI, das ist eine schwierige Frage, und ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich diesem Hype um KI jetzt anschließen, ohne jetzt irgendwie relativieren zu wollen, dass das definitiv eine Revolution ist und dass unser Leben das, glaube ich, auch nachhaltig verändern wird. Mit der KI und den Fake News ist es ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite KI-Fakes, Sie haben es gerade schon, Deepfake ist ja dann der Fachbegriff dafür, also dass da Leuten mit einer Stimme irgendwas in den Mund gelegt wird, die klingt zwar wie ihre eigene, das haben sie aber nie gesagt. Auf der einen Seite wird die Fake News immer professioneller, immer schwerer zu enttarnen durch KI. Auf der anderen Seite macht es KI aber auch einfacher, sowas zu tun. Das ist wie so ein bisschen so ein Wettrennen, wie so ein Wettrüsten auch. Man kann es leichter enttarnen damit, man kann es aber auch besser faken. Und wer dann zu welchem Zeitpunkt da die Nase vorn hat, also diejenigen, die faken, oder diejenigen, die dann mit KI es versuchen zu enttarnen, das ist nicht immer ganz leicht zu sagen, und ich glaube, auch da sind wir noch in einem offenen Rennen im Moment. An vielen Stellen würde ich aber auch sagen, die Mehrzahl der Falschbehauptungen, die im Internet unterwegs sind, im Moment jedenfalls noch, die sind überhaupt nicht irgendwie mit KI erzeugt worden oder sowas. Da behauptet irgendjemand auf irgendeiner Facebook-Seite was, oder bei X oder bei Instagram oder bei TikTok oder bei Telegram oder wie die ganzen Portale alle heißen, und dann verbreitet sich das von dort aus. Da kann KI eine Rolle spielen, aber an vielen Stellen ist es nach meiner Beobachtung eben noch nicht so. Und auch wenn ich so im Face-to-Face-Raum unterwegs bin, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, was mir Leute da erzählen, was sie angeblich wissen, wie Asylbewerber, welche Leistungen die angeblich bekommen, wie Flüchtlinge angeblich alimentiert werden, was Corona angeblich alles tut, wofür die Impfungen angeblich verantwortlich sind, das sind alles Mythen, die sind schon sehr alt, teilweise mehrere Jahrzehnte. Da war an KI noch gar nicht zu denken, und trotzdem erhalten sich diese Fake News sozusagen ganz hartnäckig. Da darf man, glaube ich, auch den Einfluss von KI, der das Ganze natürlich professioneller und schneller macht, aber im Grundsatz auch nicht überschätzen. Letzter Satz, erkennen von Bildern, auch da gibt es eine Technik, da brauche ich vordergründig gar keine großen KI-Kenntnisse dafür. Man kann inzwischen Bilder bei Google, und zwar schon seit vielen Jahren, einfach hochladen, und Google sucht mir dann dieses Bild Und die Fundorte, wo dieses Bild schon mal verwendet worden ist. Das heißt, wenn ich hier ein Bild habe und dort wird behauptet, dieses Bild stammt aus dem Ukraine-Krieg, dann kann ich das da hochladen. Und wenn ich dann eben drei andere Quellen finde, wo behauptet wird, dieses Bild stammt aus dem Tschetschenien-Krieg, dieses Bild stammt von der russischen Seite der Front oder dieses Bild ist aufgenommen worden, keine Ahnung, an einem ganz anderen Ort, dann sollte ich zumindest hellhörig werden, weil dann scheint da irgendwas nicht zu stimmen.
Sie sind ja jetzt auch schon etwas länger als Journalist hier in Thüringen tätig. Wie hat denn das Aufkommen vor allem des Vorwurfs, nicht nur des tatsächlichen, sondern auch der Vorwurf allein, dass Leute Fake News verbreiten, wie hat denn das aus Ihrer Sicht, in Ihrem Erleben, das Vertrauen in den Journalismus in den letzten Jahren hier in Thüringen, aber auch vielleicht deutschlandweit verändert?
Hat auf jeden Fall die Sache verändert auf beiden Seiten für die Journalisten, weil wir nochmal daran erinnert worden sind, was wir eigentlich schon immer wussten, aber es ist nochmal sehr, sehr deutlich geworden, dass wir eben ganz viele Informationen, egal von wem sie kommen, nicht einfach glauben dürfen als Journalisten, sondern sie sehr genau prüfen und aufbereiten mussten. Das heißt, an ganz vielen Stellen würde ich sagen, hinterfrage ich heute Dinge noch lieber einmal mehr als einmal zu wenig, weil ich mir da eben an vielen Stellen mich einfach nochmal rückversichern will, dass ich eben nicht und sei es nur unbewusst Fake News verbreite. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und auf der anderen Seite, bei den Rezipienten, also bei den Lesern, Hörern oder Zuschauern, die sind häufiger heute auch sehr schnell mit dem Vorwurf zur Hand, auch seriöse Medien würden Fake News verbreiten, was nicht stimmt. Ich habe das vorhin schon gesagt, viele Leute haben große Schwierigkeiten damit, Meinungen und Tatsachen auseinanderzuhalten. Auch ihre eigene Meinung, wenn die eben nicht sozusagen objektiven Tatsachen entspricht oder mal auch eine andere in einem Kommentar gefasste Meinung in der Zeitung steht, da steht groß Kommentar drüber, dann ist es die Meinung desjenigen, der das da schreibt. Wenn das nicht die eigene Meinung ist, dann sind auch Rezipienten sehr häufig mit dem Fake News Vorwurf zur Hand. Da müssen wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel erklären. Da muss noch ganz viel auch Bildungsarbeit schon sehr früh geleistet werden. Und das hat das Arbeiten schon nochmal komplexer gemacht. Was es übrigens nicht bedeutet, ist, dass nicht auch seriös arbeitende Journalisten mal einen Fehler machen. Natürlich, auch in Zeitungen passieren Fehler, da arbeiten Menschen, da passieren Fehler. Das Gleiche gilt fürs Radio, das Gleiche gilt fürs Fernsehen. Der Unterschied ist aber, wenn uns ein Fehler unterläuft als seriöse Journalisten, dann machen wir das transparent und dann berichtigen wir den Fehler. Und das machen Fake-News-Schleudern und Fake-News-Verbreiter nicht.
Also würden Sie sagen, in Ihrer Tätigkeit hat dieses Aufkommen von Fake-News eher dazu geführt, dass Sie jetzt nochmal doppelt und dreifach überprüfen, welche Nachricht Sie übernehmen und welche Quellen Sie als vertrauenswürdig einstufen würden?
Das ist ein Teil davon, ja. Ist nicht alles, aber das ist natürlich ein Teil, ja.
Dann hatten Sie ja auch angerissen, dass man auch auf die, dass man vielleicht Leute ein bisschen mehr aufklären könnte, was jetzt Fake News sind. Und da hatte ich vor einiger Zeit gehört, dass vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern das schon Teil des Schulunterrichts und Kindergartenunterrichts ist. Wäre das ein Projekt, was man auch hier in Deutschland vermehrt aufführen könnte, zu sagen, wir fangen nicht erst, nachdem ihr aus der Schule raus seid, darüber an, euch aufzuklären, dass etwas falsch sein könnte, sondern wirklich schon im Kindergarten, im Grundschulalter anzufangen, aufzuklären, glaubt nicht alles, was ihr im Internet liest, schaut nochmal nach, checkt nochmal die Quellen. Wäre das was, was man auch hier in Deutschland dringend machen sollte?
Das sollte man auf jeden Fall machen und man sollte das aber auch nicht so eng denken. Man braucht in Deutschland eine viel, viel, viel frühere und viel bessere und umfangreichere Medienbildung. Die darf man nicht auf das Thema Fake News verengen, das ist ein Teil, das ist ein wichtiger Teil, aber Medienbildung ist viel, viel mehr und wir fangen in Deutschland viel zu spät damit an und wenn wir damit anfangen, sind wir da viel zu schlecht aufgestellt. Da gibt es noch extrem viel Potenzial, Kinder und Jugendliche schon von frühester Kindheit an sozusagen mit allem, was heute mit Medien zu tun hat und damit meine ich jetzt nicht nur Zeitungen lesen oder in den sozialen Medien unterwegs sein. Die Welt heute ist eine so unglaublich vielfältige Welt, da müssen wir viel, viel früher rangehen und da haben wir noch ganz, ganz viel aufzuholen.
Das war Sebastian Haag, freier Journalist aus Thüringen und Historiker. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Und danke an dich, Asmus, für dieses Gespräch mit Sebastian Haag. Ihr habt gesprochen über Fake News und dann war Sebastian Haag nicht nur am Telefon, sondern er war auch in Erfurt am 3. Oktober, nämlich zur Eröffnung der Ausstellung, die heißt Fake What? Eine Ausstellung rund um Fake News, Falschnachrichten und Mediennutzung. Eine Ausstellungseröffnung im Naturfreundehaus in Erfurt in der Johannesstraße. Asmus, du warst bei dieser Ausstellungseröffnung und nach der nächsten Musik sprechen wir ein wenig darüber, wie ich mir diese Ausstellung vorstellen kann, was sie zeigt und für wen sie eigentlich gedacht ist. Die Musik kommt von Gör und heißt so wie das Thema, über das wir sprechen, Fake News. Fake What? Das ist der Titel einer Ausstellung, die derzeit zu sehen ist in Erfurt im Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter in der Johannesstraße. Und diese Ausstellung rund um Falschnachrichten und Mediennutzung gibt es seit dem 3. Oktober. An dem Tag wurde die Ausstellung eröffnet und an dem Tag mit dabei war Asmus. Wie war es denn für dich? Was hast du dort gesehen an dem Tag?
Also ich war ja da, es war gegen 16 Uhr, war relativ schöner Tag, also man wurde freundlich empfangen und man hat eigentlich gleich in die Ausstellung reingekommen, wenn man so ein bisschen den Haupteingang sieht, der ist ja gleich hier bei der Haltestelle beim Augustinerkloster hier, muss man 2 Minuten laufen, vielleicht 1 Minute, dann steht man vor diesem großen roten Tor, dann geht man rein und direkt, wenn man nach links schaut, fängt schon die Ausstellung an. Und es fängt an so 2 Gänge. Wenn man in den Eingang rein sieht, ist es so ein bisschen, man sieht jeweils so ein paar Plakate gerahmt an der Wand hängen mit Inhalten und es fängt gleich an mit einer Definition von, was ist Fake News, wie spricht man den Begriff aus, vor allem für ältere Menschen ist ja nicht ganz klar, wie spricht man Begriff überhaupt aus? Englisch sind ja nicht hier, nicht so viele Leute sicher, vor allem je älter man wird. Und fing eigentlich an mit vielen Bildern, erstmal so Aufklärung, worum geht's, was ist so der Rahmen des Ganzen. Und es war eigentlich recht geordnet, das Ganze. Man kann sich so ein bisschen angucken, selbst so ein bisschen Zeit nehmen. Ist jetzt nicht so ein, man geht von einem zum anderen und dann ist man unter Zeitdruck. Man kann sich schön Zeit lassen, jedes einzelne Plakat, Bild sich erstmal angucken, durchlesen, sich die Bilder, die mit dazu sind, durchlesen, ein bisschen durchgucken. Also war wirklich sehr gut gemacht, die Ausstellung.
Ich nehme mit, es gibt Plakate, es gibt Bilder, die sich dem Thema Fake News nähern. Wie ist die Ausstellung aufgebaut, sodass ich mich da gut zurechtfinde und weiß, wo muss ich langgehen und welche Informationen finde ich wo?
Also es ist wirklich eine zweigeteilte Ausstellung. Auf der einen Seite, wo man gleich reingeht und dann nach rechts guckt, ist so erstmal Grundlagen, was ist Fake News, was versteht man darunter und so ein bisschen mehr Begrifflichkeiten geklärt, so ja, was versteht man darunter, welche Inhalte werden verbreitet oder welche Ziele haben die Leute. Und wenn man dann mit dem ersten Teil durch ist, kommt man zum zweiten Teil und da sind eher so historische Sachen mit dabei, wie zum Beispiel den Begriff, werden manche Leute kennen, Yellow Press oder im Deutschen dann die Regenbogenpresse.
Ja.
So die ersten, sagen wir es mal, unseriösen Zeitungen, da ging es los mit so Randolph Hearst, der so diese Billigzeitungen veröffentlicht haben, die auch wirklich auf schlechtem Papier gedruckt wurden, die sind nach kurzer Zeit angelaufen, gelb geworden und da ging es halt los mit so einem historischen Ablauf mit, wie hat eigentlich so sensationelles Berichterstattung begonnen und dann geht es halt wirklich weiter mit, was sind Fake-Informationen, was sind auch zum Beispiel, wenn man im Internetzeitalter unterwegs ist, was sind Trolle? Was machen Trolle? Wie sollte man mit denen umgehen? Oder auch solche Kettenbriefe, die man ja auf Online-Kettenbriefe, die man irgendwie bekommt mit schicke das weiter, sonst passiert das. Sowas ging es dann. Und vor allem auch am Ende so eine Art von Challenge stand auf dem Bild drauf.
Inwiefern Challenge? Herausforderung?
So ein bisschen den eigenen Medienkonsum zu reflektieren und zu machen. Ja, schaff es mal 2 Tage lang nicht auf Social Media unterwegs zu sein oder hast du es heute schon geschafft, nicht irgendwelche Nachrichten zu verschicken. War für mich ein bisschen schwer, weil ich davor nochmal auf meine E-Mails geschaut habe. Das war ein bisschen gleich verkackt, aber man kann es ja am nächsten Tag nochmal wiederholen. Und es war so ein bisschen aus der eigenen Erfahrungswelt so angelehnt mit so, ja, was könnte dir selbst im Internet geschehen? Weil wenn man einmal im Internet unterwegs ist, auf Trolle kann man des Öfteren stoßen. Also Menschen, die dir absichtlich so ein bisschen provozierendere Nachrichten schreiben und dann eigentlich versuchen, dich in so eine endlose Spirale zu verwickeln. Und eigentlich der Punkt dahinter ist einfach nur, dich aufzuregen. Das ist so ein bisschen, das versteht man so unter Trolle, so ganz kurz gefasst. So ein bisschen der Inhalt der zweiten Abteilung des Ganzen.
Da diese Ausstellung zu sehen ist bei der Naturfreunde Jugend, liegt für mich nahe, dass Jugendliche sich die Ausstellung anschauen. Aber für wen ist die Ausstellung gedacht? Wer soll sich hier im besten Fall mit Fake News beschäftigen?
Also wie ich die Leute da verstanden habe, alle. Da können gerne Kinder mitkommen, da können Erwachsene mitkommen, da können auch Leute in ihren 70ern noch mit hingehen, weil es betrifft ja nun wirklich alle. Und die Ausstellung ist auch wirklich so gemacht, dass es ja für Kinder ansprechend ist. Es sind halt die Poster, da ist Schrift drauf, aber auch nicht zu viel Schrift. Ist relativ kurz gehalten und aber auch alles mit Bildern nochmal ein bisschen versucht zu verdeutlichen. Das ist jetzt nicht so eine reine, ich stehe vor einem 30x50 Poster und muss mir das Ganze erstmal auf DIN A, so eine Schriftgröße 12 alles durchlesen. Das ist wirklich große Schrift mit 4 Bildern gemacht. Also ist wirklich für alle gut zugänglich.
Für alle gedacht, aber wenn jetzt Jugendliche oder die breite Gesellschaft nicht von allein den Weg findet ins Naturfreundehaus, wo die Ausstellung hängt oder von der Ausstellung erfahren haben, wie kann die Ausstellung weiter oder auch anders genutzt werden, damit Jugendliche tatsächlich auch erreicht werden mit den Inhalten?
Da hatte ich mal auch mal nachgefragt, weil ich meine, also man kennt es, Jugendliche sind jetzt nicht so ganz immer drauf versessen, in Ausstellungen zu gehen, vor allem wenn man dann so im Schulalltag drauf ja, wir gehen jetzt in eine Ausstellung, da haben jetzt so 50% Bock. Wenn es hochkommt, die meisten haben wirklich keinen Bock, aber die meisten einfach nur so, ja, wir haben keinen Unterricht, interessiert mich jetzt nicht, aber wir gehen einfach hin. Und dafür machen die jetzt von den Naturfreunden selbst organisierte Workshops, wo die Naturfreunde selbst die Schüler und die Lehrer einladen, kommt mal zu uns hin, wir machen da ein paar Workshops. Die richten sich vor allen Dingen an Kinder, so ab der 5. Klasse bis eigentlich bis zum Schulabschluss und bis zur 12. Klasse können die jeweils variiert werden. Und da hatte ich mal mit der einer, die das wirklich da auch mitmacht, also die auch wirklich so Workshops hält, habe ich mit Julia von den Naturfreunden mal geredet, für wen die eigentlich so ein bisschen gedacht sind.
Genau, wir haben unterschiedliche Module entwickelt, die irgendwie alle mit der Ausstellung zusammenhängen, aber eher sich darauf fokussieren, aktiv, interaktiv mit den Teilnehmenden sich zum Thema Fake News zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und dann immer wieder an unterschiedlichen Stellen auf die Ausstellung zurückzugreifen, vor allem für so Hintergrundinformationen und Denkanstöße, damit die Ausstellung möglichst interessant wird, obwohl das eine sehr textlastige Ausstellung ist.
Und da hatte ich auch mal nachgefragt, das ist ja wirklich so ein, wenn man so Workshops organisiert, wirst du ja vielleicht auch aus deinem Alter kennen, so ja. Einen Workshop für einen Fünftklässler zu machen, ist dann wieder was anderes als für einen Achtklässler oder Elftklässler zu machen. Und da haben wir so ein bisschen mal nachgefragt und da kam eigentlich schon mal raus, dass es jetzt nicht, die machen jetzt nicht denselben Workshop für die Fünftklässler wie für die Zwölftklässler, die versuchen das so ein bisschen zu variieren. Da habe ich mal nachgefragt, wie das so der Gedanke dahinter war.
Wir haben unterschiedliche Altersgruppen. Es gibt Projekttage, 3 Module, die ab der 5. Klasse sind und nochmal 3 Module zu den gleichen 3 Themen, aber eben für ältere SchülerInnen, vor allem so ab der 8. Klasse, je nachdem, wie fit SchülerInnen zum Beispiel in der 7. Klasse schon sind, obwohl sie eigentlich für die Jüngeren die Projekttage erhalten, gibt es immer die Möglichkeit, quasi während des Moduls dann nochmal hochzuswitchen. Aber generell sind so die Altersgruppen 5. bis 7. Klasse und dann 8. Klasse bis Schulabschluss.
Soweit der Blick auf das Alter der Kinder und Jugendlichen, die an Workshops teilnehmen können zum Thema Fake News. Von Modulen wurde schon in den Workshops gesprochen. Jetzt, Asmus, nochmal der Blick auf die Inhalte. Um welche Themen geht es denn dann eigentlich konkret in den verschiedenen Workshops für die unterschiedlichen Altersstufen?
Also da waren sie so freundlich, uns auch mal ihren PDF-Flyer mitzuschicken, wo das mit draufsteht. Und da ist so der erste größere Modulbereich, so Fake News und Algorithmen. Da geht es so darum, erstmal so ganz basal zu klären, was sind Fake News überhaupt? Ich meine, das wird man ständig mit begegnet, dem Begriff, aber was bedeutet das überhaupt? Dann, wo können sie mir überhaupt begegnen? Ich meine, das ist jetzt keine triviale Frage. Und wie können sie sich überhaupt auf meinen eigenen Alltag auswirken? Also wirklich sehr nah an dem Alltag der jeweiligen Kinder, Jugendlichen dran organisiert. Also wenn ich jetzt einen Fünftklässler frage, wo können die mir begegnen, der wird jetzt noch nicht so politikaffin sein wie einen Elf-, Zwölftklässler. Da könnte ich so ein bisschen mehr so in eine politische Richtung reingehen. Das ist so ein bisschen dieses Orientieren am Alter der jeweiligen Kinder und Jugendlichen. Der zweite Themenschwerpunkt ist dann eher so eine Selbstreflexion über die eigene Mediennutzung. Da ging es dann eher um, was ist so die eigene Mediennutzung, wie kann ich das selbst kontrollieren, was ist überhaupt eine gesunde Mediennutzung. Und da fand ich ganz interessant, dass es da auch wirklich nicht so ein Workshop ist, wir sitzen alle im Kreis, aber eigentlich erzählt der vorne mir nur was, was das eigentlich sein sollte, sondern das sind so viele Diskussionsrunden mit, die Kinder erzählen was aus dem eigenen Leben und dann wird von den Naturfreunden auch so ein bisschen mit in die Diskussion geführt, geleitet und ein bisschen zu einem Ergebnis zu kommen.
Es geht da also auch darum, welche Erfahrungen die Kinder, die Jugendlichen selbst gemacht haben und dass sie auch miteinander diskutieren können, mehr als dass ihnen eine Person vorne was erklärt. Okay, über 2 Themenschwerpunkte haben wir gesprochen. Es gibt noch einen dritten.
Ja, das, was wir auch eben im Interview hatten mit Sebastian Haag, ist dann natürlich das große Thema KI. Und dann auch noch als Unterbegriff Deepfakes, das will man auch nicht unbekannt sein, dass man Stimmen, Gesichter, also Gesichter in Form von nicht nur auf einem Standbild, sondern auch in einem Video faken kann. Und das ist natürlich, ja, man erkennt es immer noch einigermaßen gut, aber wenn jetzt ein Kind, was jetzt damit aufgewachsen ist, jetzt nicht so kritisch daran rangeht, ist es natürlich schwierig, von alleine zu erkennen, was ein Deepfake ist und was nicht. Und da ist jetzt so der Schwerpunkt im dritten Modulbereich draufgelegt. Wie kann ich sie erkennen und was sind Deepfakes überhaupt? Was ja auch ein Begriff, der es mir, hätte ich vor 5 Jahren nicht sagen können, was ein Deepfake ist. Und das ist jetzt zum ersten Mal in den letzten paar Jahren aufgekommen und das ist jetzt auch so der Schwerpunkt im dritten Workshop-Bereich.
3 Themenschwerpunkte gibt es und ich habe das so verstanden, dass nicht alle Inhalte schon fest sind, nicht schon vorgegeben sind in den Workshops, sondern Schülerinnen auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen können. Wie genau?
Das ist natürlich eine gute Frage, dass er so ein bisschen versucht, wie man, also diese Frage, wie kann ich meine eigenen Medien nutzen mit einbringen? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Und das ist natürlich, wenn ich die Kinder selbst diskutieren lasse, dann ist natürlich ein einfacher Ansatzpunkt, die mit in Diskussion und mit in die thematischen Schwerpunkte mit einzuführen, als wenn ich jetzt ein vorgefertigtes Modul habe und die sitzen einfach nur dabei. Deswegen ist dieses Orientieren im eigenen Mediennutzungsverhalten, fange ich, glaube ich, für die wirklich der zentrale Punkt, so also ein bisschen, ja, wir bringen die Ausstellung mit rein, wir bringen aber auch eigenes Erleben mit ein, so ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Das habe ich aber auch im Interview mit Julia nochmal gefragt.
Das versuchen wir in allen 3 Modulen in den Fokus zu nehmen, vor allem bei diesem Projekttag, der so auf Selbstreflexion aufgelegt ist, ist es nochmal mehr im Fokus, das heißt, dort basiert ganz, ganz viel auf dem eigenen Medienerleben der Teilnehmenden, aber auch in den anderen beiden Modulen ist das immer so ein bisschen der Ankerpunkt und immer der Versuch, aus dem, was Leute schon gesehen haben und beobachtet haben, heraus nochmal weiter reinzugehen und zu fragen, was bedeutet das eigentlich?
Wir sprechen über die Ausstellungen und über die Workshops zum Thema Fake News. Wenn jetzt interessierte Schüler, Schülerinnen oder Lehrkräfte zuhören, wie haben die denn die Möglichkeit, an den Workshops teilzunehmen? Beziehungsweise ist das nur für Erfurter Schulen gedacht?
Also wie ich das bislang gesehen habe, ist es noch ein Finanzierungsding, dass die nur auf Erfurt beschränkt sind, weil die Gelder nur für Erfurter Schulen und Schüler beschränkt sind. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Erfurter Lehrer oder Schüler zuhören, die können sich auf dem Flyer, den wir rumliegen haben, da ist die Telefonnummer drauf, aber auch die E-Mail-Adresse, da kann man sich einfach an die Naturfreunde wenden. Und wenn man zurzeit noch aus Erfurt ist, eine Klasse hat und sagt, das Thema finde ich interessant als Schüler oder als Lehrer, kann man sich an die wenden. Wie jetzt die genauen Pläne für die Zukunft sind, welche, ob das vielleicht thüringenweit angemarkt sind, ob da jetzt noch Pläne dafür sind, das habe ich Julia auch noch so mit als letzte Frage nochmal gestellt.
Ja, richtig gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über Anfragen. Wir müssen gerade noch schauen, aufgrund von Fördermitteln arbeiten wir dieses Jahr vor allem im Raum Erfurt. Darüber hinaus versuchen wir gerade, sind wir noch in der Antragstellung für 2026, dass wir dann vielleicht auch thüringenweit arbeiten können. Und eventuell auch dann quasi mobile Angebote machen, wenn Schulklassen nicht die Möglichkeit haben, herzukommen. Da sind wir aber noch nicht ganz sicher, wie sich das finanziell entwickelt.
Sagt Julia von den Naturfreunden. Die Ausstellung ist nicht nur für Schulklassen gedacht, sondern Asmus, wie du es eingangs gesagt hast, die ist öffentlich zugänglich, im Prinzip für alle, die sich dafür interessieren. Wie und wann und wo kann ich mir die Ausstellung denn anschauen?
Also wo ist immer, ist halt bei den Naturfreunden im Johannesstraße 127, Entschuldigung. Und eigentlich muss man sich nicht vorher anmelden, während der Öffnungszeiten einfach, die man auch online findet, einfach bei denen an die Tür klopfen, nett fragen, das ist natürlich immer schön, nicht einfach sagen, ja, ich bin hier, mach mal die Tür auf. Und dann kann man sich die Ausstellung natürlich immer komplett kostenfrei einmal durchgehen. Sie ist recht kurzweilig gestaltet, man steht da nicht eine Stunde. Es geht eigentlich so 10, 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man sich mit den Bildern betrachten und mit den Texten, die da mit drin sind, beschäftigen will.
Vom Vormittag bis zum Nachmittag sind auf jeden Fall Personen anwesend und mehr Informationen dann zu den Öffnungszeiten findet ihr auch an der Tür. Asmus, zum Abschluss unseres Gesprächs über die Ausstellung, gibt es was, das du Neues für dich mitgenommen hast, nachdem du dir die Ausstellung zum Thema Fake News angeschaut hast?
Das ist natürlich immer so die Frage, wenn man schon vorher ein bisschen davon Bescheid weiß, ist natürlich mal so ein bisschen Vorwissen, aber dann dieses, wie weit Fake News eigentlich gehen, weil dieses, jemand versendet dir per WhatsApp so einen Kettenbrief und sende den weiter, oh, sonst passiert sonst was. Das hatte ich bislang nicht so wirklich in diesen Begriff Fake News mit reingesetzt, aber das ist natürlich auch irgendwie so eine Form von Fake News, wenn man näher drüber nachdenkt. Das ist so ein bisschen so die, den Horizont erweitert, wenn man über den Begriff spricht. Das habe ich so mitgenommen aus der ganzen Ausstellung, vor allen Dingen.
Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in das, was du am 3. Oktober gehört hast bei der Ausstellungseröffnung Fake What rund um das Thema Fake News und Mediennutzung. Die Ausstellung ist jetzt ein Jahr lang zu sehen im Naturfreundehaus Schotte Eisenblätter. Vielen lieben Dank, Asmus.
Gerne doch.
Girl in Red mit dem Song We Fell in Love in Oktober. Und damit ist das LAP-Magazin für heute schon fast vorbei. Das coole Cover schaffen wir heute leider nicht. Asmus, das machen wir wann anders nochmal.
Das können wir immer gerne nachholen, das jetzt drängt ja nicht.
Zumal du eins ausgesucht hast, was auch mehrere Minuten lang ist, was nicht zuletzt an den Gitarrensoli des Songs liegt.
Wir wollen aber nicht zu viel verraten. Nein, wir verraten. Die Leute sollen ja nicht gleich erraten können, wovon wir sprechen.
Genau, also schaltet wieder ein in zwei Wochen zum nächsten LAP-Magazin, mittwochs um 11 Uhr. Zum Abschluss noch ein Hinweis, ein aktueller Hinweis, bei dem wir die Stadt Erfurt verlassen, denn es geht um ein Gedenken an den 9. Oktober am Donnerstag. Das ist nämlich der 6. Jahrestag des Anschlags in in Halle und am 9. Oktober wird dem Ganzen gedacht, es wird daran erinnert und an Solidarität appelliert. Am Donnerstag jährt sich der rechtsterroristische, antisemitische und rassistische Anschlag vom 9. Oktober 2019 an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Und in Halle an der Saale werden viele Veranstaltungen stattfinden zum Gedenken. Und auf der Internetseite vom Bündnis für Zivilcourage, Halle gegen Rechts, findet ihr mehr Informationen. Halle-gegen-rechts.de oder auch unter der Adresse anschlag.halggr.de. Das steht für Halle gegen Rechts. Und so wird es zum Beispiel ein stilles Gedenken geben an der Synagoge. Und es gibt außerdem die Möglichkeit, ein Denkmal zu besichtigen, das die jüdische Gemeinde errichtet hat in Halle. Das Denkmal 9/10/19 an der Synagoge. Außerdem gibt es am morgigen Donnerstag einen Gedenkrundgang in Erinnerung und Solidarität von Halle gegen Rechts. Ein Rundgang, der verschiedene Tatorte des Anschlags aufsucht, um eben im 6. Jahr nach dem Anschlag der Ermordeten zu gedenken, aber auch gemeinsam zu erinnern und in Solidarität mit allen Betroffenen innezuhalten. Außerdem gibt es eine Kundgebung, eine Andacht und auch ein Podiumsgespräch. Also ein voller 9. Oktober in Halle am Tag des 6. Jahres des Anschlags, des rechtsterroristischen, antisemitischen, rassistischen Anschlags vom 9. Oktober 2019. Und mit diesem Hinweis Halle betreffend schließen wir diese Sendung, das LAP-Magazin für heute. Am Mikrofon waren Christine
und Asmus.
Und die nächste Sendung läuft dann am 22. Oktober hier bei Radio Frei, mittwochs um 11 Uhr. Und die Wiederholung der Sendung hört ihr immer einen Tag später, also am Donnerstag abends um 20 Uhr. Und beim nächsten Mal wird dann bestimmt auch Jana wieder mit hier im Studio stehen von Radio Frei. Und zum Abschluss hören wir noch Musik. Aktuelle Musik von Mal Elevé, der Song Resistenza. Bella, ciao. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, es hieß nie wieder. Mach endlich auf, bald die Faust. Bella ciao, 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 oh partigiano. Sie kommen wieder, doch wir leisten Widerstand. Kommt alle Leute auf die Straßen, weil die Nazis wieder da sind. Sie fühlen sich stark wie in alten Tagen, doch wir sind am Start, um zurückzuschlagen. Schwarz-rote Fahnen in der Hand Bengalen, Feuer, Rauch und Barrikaden. Ihre letzte Stunde hat geschlagen, denn hier kommen die Partisanen. Bruder, Schwester, Vater, Mutti, brecht das Schweigen und seid mutig. Immer vorwärts, ja Mututi, Antifaschisti, wie Duruti. Es ist keine Angst, es ist Wuti, durch die Adern und das Blut fließt. Machen Lärm wie Fela Kuti, bevor die ganze Welt in Schutt liegt. Unsere Antwort resistiert. Resistenza, Resistenza, jagt den Faschismus raus ins Weltall. Luciamo per la libertà. Zu warten, während den Anfängen, wir brauchen Taten. Sollte ich sterben, dann sollt ihr mich tragen. Im Schatten der Blume der Freiheit begraben. Kapuzen auf, Balaklava, bunt und laut, undercover. Geballte Faust, ab jetzt Standard. Bleiben standhaft wie ein Panther. Widerstand, unser DNA-Strang. Opre Roma, Peña Prala, La Guerilla, Alla Macia, Partigiano, Partigiana.